yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch the Skies. Ich habe mir wieder sehr, sehr tatkräftige Science-Fiction-Unterstützung besorgt. Einmal mit Jaco. Hallo Jaco.
Hallo zusammen.
Und einmal den Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Hi.
Wir haben uns für diese Episode was sehr, sehr Spezielles diesmal rausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Wir haben ja so mittlerweile so eine Liste an Filmen, wo wir gesagt haben, da gucken wir mal drauf oder da hätten wir auch Bock drauf. Da sind übrigens auch noch Reihen, richtig, wo wir uns mal die Zeit nehmen müssen, um mal so 3-4 Filme auch zu gucken und zu besprechen. Ich glaube, das wären auf jeden Fall längere Podcasts. Und wir hatten auf jeden Fall mal die Idee, wir nehmen was Intellektuelles rein, sag ich jetzt mal so. Also was vielleicht auch ein bisschen mehr Richtung Philosophie geht, aber auch eher wieder klassische Science-Fiction-Kost, wie man das sich so ein bisschen auch vielleicht vorstellt. Und haben dann einen Film gefunden, der uns allen zugesagt hat, weil wir haben den alle noch nicht vorher gesehen gehabt, ne? Richtig.
Ja.
Und zwar haben wir Solaris gewählt, das Original, nicht die George Clooney-Steven Soderbergh-Verfilmung, sondern den Original aus 1972 nach einem Drehbuch von Stanislav Lem, beziehungsweise auch das Buch, ne, was dann damals rausgekommen ist. Und der ist in der Sowjetunion verfilmt worden von Andrei Tarkovsky. Und Andrei Tarkovsky ist dafür bekannt, Filme gedreht zu haben und produziert zu haben, die langsam sind, da kommen wir gleich noch zu, die aber auch einen Impact haben von der visuellen Ebene als auch von der inhaltlichen Ebene. Zum Beispiel Stalker oder der Film Opfer beispielsweise. Und hier in dem Fall 1972 hat er sich dem Roman angenommen und dann tatsächlich ein Klassiker der Science-Fiction-Kinos produziert, der übrigens auch in Cannes gelaufen ist. Ich glaube, das war der letzte Film aus Cannes, der von ihm auch lief, aus der Sowjetunion heraus. Genau. Aber worum geht's denn erstmal, bevor ich hier wieder schon ins Labern komme? Ding Dong, ich habe mir sagen lassen, du hast was vorbereitet.
Ja, und ich bin jetzt schon nicht mehr sicher, ob die Inhaltsangabe so passen wird, aber ich mach's trotzdem, weil wir haben gerade eben schon ein bisschen gequatscht, wie viel man spoilern darf und wie viel man nicht spoilern darf. Und ich habe das sehr kryptisch gehalten aus meiner Sicht, aber ich fange mal an. Der Psychologe Chris wird zu einer Raumstation entsandt, die sich über dem weit entfernten und äußerst geheimnisvollen Planeten Solaris befindet. Sein Auftrag ist es, sich ein Bild von der Lage bzw. von der dreiköpfigen Besatzung zu verschaffen. Auf der Raumstation angekommen, findet er chaotische Zustände vor. In Empfang genommen wird er auch nicht. Die Gänge sind mit Müll übersät, alles wirkt heruntergekommen und das erste Besatzungsmitglied, dem er begegnet, macht einen seltsamen, verwirrten Eindruck. Es handelt sich dabei um den Kybernetiker Snout. Von diesem erfährt Chris, dass nur noch 2 Personen an Bord leben, da einer von ihnen aufgrund von psychischen Störungen Selbstmord begangen habe. Chris ist skeptisch. Was mag wohl auf der Raumstation vor sich gehen? Und wieso rät Snout ihm dazu, nicht auszuflippen, wenn er etwas, in Anführungszeichen, Ungewöhnliches sehen sollte? Fragen, auf die wir in den nächsten 2,5 Stunden Antworten erhalten sollen.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr kryptisch.
Sehr kryptisch, genau. Aber wir haben uns tatsächlich eben im Vorgespräch entschieden, einfach vorher frei zu machen, weil wir gedacht haben, es macht keinen großen Unterschied über die Seherfahrung des Films, glaube ich, wenn man den grundsätzlichen Inhalt nachher auch irgendwie jetzt schon bespricht. Deswegen, ne, Spoilerwarnung direkt vorweg, wir reden tatsächlich über alle Inhalte des Films gleich von Anfang an. Vielleicht aber erstmal dazu, wie wir zu dem Film stehen und wie wir dazu gekommen sind. Na, ich habe gerade schon gesagt, dass wir den aus den Gründen auch gewählt haben und dass wir den alle noch nicht gesehen haben und deswegen auch wählen wollten. Und ich habe ihn tatsächlich dann auf Blu-ray vorher noch gekauft gehabt. Jaco, du glaube ich auch. Ding Dong musst gleich nochmal sagen, ich weiß es gerade nicht mehr. Und der ist nämlich von Filmjuwelen letztes Jahr glaube ich, ne, auf Blu-ray erschienen, übrigens so wie Stalker auch. Und mir war es wichtig, ich wollte nämlich die synchronisierte Fassung gucken. Ich habe den nicht im O-Ton auf Russisch geguckt. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und fand tatsächlich auch die Synchro ziemlich gut. Ist jetzt nicht überragend, aber sie ist gut und passend tatsächlich. Die Blu-ray kostet derzeit 17 Euro, ist natürlich ein bisschen was, aber ich finde, es hat sich total gelohnt. Ich war gerade am Anfang total überrascht, wie clean und klar dieses Bild tatsächlich ist und wie gut das auf HD funktioniert. Also da auf jeden Fall einen Tipp schon mal vorweg, wenn ihr den gucken wollt jetzt im Nachgang des Podcasts, definitiv diese Blu-ray holen, das lohnt sich. Genau, das ist so ein bisschen von meiner Seite aus. Ich habe mir den abends angemacht gehabt, habe mir ein bisschen Zeit genommen, weil ich wusste, er dauert ein bisschen und ich war fit, weil ich wusste, er ist langsam und habe ihn tatsächlich auch in einem Rutsch durchgeguckt. Genau, der Rest folgt gleich. Jaco, wie war es bei dir?
Ja, ähnlich wie bei dir. Also ich hatte ihn ja vorher auch noch nicht gesehen. Ich hatte keinen Tarkovsky bis dahin gesehen. Der Name war mir natürlich ein Begriff. Steht schon seit Ewigkeiten auf irgendwelchen Listen. Musste eigentlich damit anfangen, so mit seinen Werken. Aber na, ne, da stehen noch viele Namen drauf und man macht das einfach irgendwie aus Gründen nicht. Aber ich wusste auch gar nicht, dass die erschienen sind hier in Deutschland jetzt endlich mal auf Blu-ray. Ihr habt mir das gesagt irgendwie den Tag und dann habe ich das sofort bestellt. Also sowohl Solaris als auch Stalker, ne, weil ist halt schön, wenn man reiches Geld muss raus. So. aber ich muss auch sagen, jetzt ein bisschen Werbung. Filmjuwelen machen sowieso immer recht schöne Editionen. Also da lohnen sich die 17 ja. Euro meistens wirklich. Weil da hast du meistens auch relativ alte Filme in guter Qualität, in wirklich guter Qualität. Und meistens ist auch noch ganz gutes Bonusmaterial mit bei. Also das von daher habe ich da relativ bedenkenlos zugeschlagen. Aber wusste natürlich auch, die Filme könnten schwierig werden. In gewisser Hinsicht, weil gelobt werden die natürlich über alle Maße. Ich sag mal so von der Kritikerzunft und Leuten, die sich so im, sag ich mal, gehobenen Filmniveau irgendwie sehen. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen Geschmackssache, Ansichtssache. Und manchmal guckt man sich solche Filme an und denkt sich, oh mein Gott, was war das? Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. So, Solaris habe ich auch, ich musste ihn zweimal tatsächlich gucken, aber nicht, weil er mir nicht gefallen hätte oder so. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe ihn wirklich spät abends reingeschmissen. Trotz der relativ langen Laufzeit und ich wusste, ja, da wird jetzt kein Schützenfest abgehen, so. Da muss ich ein bisschen bei der Stange bleiben. Ich habe mich da einfach überschätzt an dem Abend. Hab dann, nachdem ich, glaube ich, zwei, dreimal zwischendurch eingenickt bin, immer wieder dachte, wo sind sie denn jetzt? Und wieder zurückgespult, habe ich gesagt, das hat überhaupt keinen Sinn, das brechen wir mal ab. Und, also einige Stellen an dem Film habe ich bestimmt fünfmal gesehen dadurch. Aber dann in der Zweitsichtung habe ich ihn in einem Rutsch geschafft. So. Ich sag jetzt noch nicht, wie ich es fand, aber insgesamt hat es sich sehr, sehr gelohnt. Definitiv. Mhm.
Ja, ich habe mich auch bis jetzt, ich habe ihn vor so 20, 25 Minuten beendet. Bis dahin habe ich mich erfolgreich vor diesem Film gedrückt. Weil der Film natürlich so einen gewissen Ruf hat. Und ich sag mal so, Solaris war jetzt auch in etwa das, was ich erwartet habe. Er ist sehr ruhig inszeniert und philosophisch angehaucht und der ist durchaus gut. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Film nach meinem Gusto, so viel schiebe ich schon mal voraus. Aber ich kann jeden verstehen, der den Film super findet und den dementsprechend auch einfach über den Klee lobt. Kann ich verstehen.
Vielleicht nochmal zur Einsortierung. Wir hatten ja 4 Jahre vorher mit 2001 Odyssee im Weltraum oder Space Odyssey im Original ja auch ebenfalls ein Meilenstein des Science-Fiction-Kinos. Und ich finde, der überschattet oder hat wahrscheinlich immer schon den anderen überschattet, Solaris, weil so ich glaube, als normaler Science-Fiction-Junkie, der ab und an mal so Filme guckt und findet man den wahrscheinlich eher weniger. So, es sei denn, man guckt sich mal so Bestenlisten an, da ist er auf jeden Fall zu finden. Aber ich glaube ansonsten, 2001 kennt man irgendwie, zumindest vom Namen her, aber ich glaube, wenn man Solaris sagt, dann denken die meisten vielleicht höchstens noch an den George Clooney-Film, wenn sie ihn gesehen haben, aber nicht tatsächlich an diese Version. So hatte ich zumindest immer das Gefühl.
Ist aber, glaube ich, so ein Schicksal, was russische Filme allgemein haben.
Genau.
Ich meine, wie viele russische Filme hat man dem in den Kopf? Ja, also ich habe, glaube ich, auch vielleicht 10, wenn überhaupt, russische Filme überhaupt gesehen. Ja, mehr ist das gar nicht.
Also ich definitiv nicht. Ich habe keine 10 russischen Filme gesehen, das kann ich dir so schon sagen. Ne? Mhm. Also das ist halt so. Und er war ja auch lange nicht so einfach verfügbar. Also klar, man kann im Internet suchen, ob man den da irgendwo gucken kann. Aber der flog halt nicht überall in jedem Supermarkt rum oder so. Ne? Und ich sage auch 2001, der natürlich sehr bekannt ist, es ist auch nicht so, dass da die breite Masse unbedingt jubelt und sagt, jawohl, das war ein super Film. Ne? Der hat natürlich auch allgemein diesen Filmklassiker-Stempel und wird aus vielen Ecken hochkommen. Ich kenne auch Leute, die finden den Todsterbens langweilig.
Das kann ich sogar nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja, nachvollziehen gewisserweise schon. Also es ist einer meiner Lieblingsfilme, so das vorweg. Aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist nichts für mich. Alles okay. Kann ich bei Solaris auch. Also definitiv.
Also das ist nur zur Einsortierung, in welche Kategorie vielleicht dieser Film auch fällt. Ansonsten, ich habe mir gerade nochmal die Wertungen angeguckt. Ne? Also bei Rotten Tomato beispielsweise ist er bei 93% fresh und sogar 89% bei den Zuschauern. Und bei Metascore, gut, da sind nicht so viele Kritiken, aber da liegt er sogar über 2001 und hat einen Metascore von 93. Ne? Mhm. Also ich glaube, der hatte schon sein Impact damals, vor allen Dingen natürlich aber unter Kritikerinnen und Kritiker. Und du hast es ja auch gerade schon eingeschätzt gehabt, Jaco, unter Menschen, die eher so gehobenes Filmniveau, ne, hast du es ausgedrückt.
Naja, so und, mit Cognac-Schwenker und so den Film genießen, ne?
Genau, so ist es ja.
So wie wir halt die Filme.
So gucken wir auch Filme, natürlich. Verständlich. Ne? Packe ich meinen 50 Jahre alten Whisky aus und dann...
Schöne Zigarre angemacht.
Mit meiner Bibliothek im Hintergrund wie Wolfgang M. Schmidt. Ne, das, so gehört sich das.
Ansonsten kann ich halt wirklich sagen, also bei Andrei Tarkowski war das auch immer bei mir so, der Name war total irgendwie immer da, ne? Aber ich habe bei Weitem noch nicht alles von ihm in der Vita irgendwie geguckt. Und mir fehlt auch noch Stalker, das hatten wir vorhin im Vorgespräch auch noch. Jaco, du hast dir den ja auch gleich gegeben und auch die Kritik geschrieben. Und den habe ich zum Beispiel auch schon ewig auf der Liste und will ihn auf jeden Fall auch noch gucken.
Ich würde auch sagen, den könnten wir auch mal hier machen. Jetzt nicht als nächstes, um Gottes Willen.
Nein.
Ein bisschen viel Abstand, aber der würde sich auch hier super für diese Runde eignen. Und ich glaube auch, dass Ding Dong mit dem auch noch mehr anfangen könnte.
Vielleicht, ich hoff's. Wobei ich jetzt nicht sagen will, das klingt jetzt so, als könnte ich mit dem Film hier gar nicht anfangen. So ist ja nett. Ich glaub, also ganz so ein Banause bin ich dann doch nicht.
Nein, ich glaube, das ist so grundsätzlich vom Thema noch ein bisschen mehr deine Baustelle, glaube ich.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Genau. Ich wollte den immer gucken, weil ich von den Trailern und von den Bildern her auch immer so mir klassische Science-Fiction vorgestellt hatte. Ich erkläre das mal ganz kurz. Raumstation, Raumschiff, ne, wie man sich so das vorstellt. Man wandert da durch diese Science-Fiction-Flure, irgendwie ist alles futuristisch angehaucht und sowas alles. Und da muss ich sagen, bin ich echt nicht enttäuscht worden von dem Film. Der hat nicht viel Geld gekostet. Ich habe vorhin die Zahl gefunden, 900.000 Rubel. Ich habe keine Ahnung, wie viel das 1972 wert war oder 71. Vielleicht 100.000 US-Dollar, ich weiß es nicht. Ne? Aber dafür ist die Ausstattung schon ganz ordentlich und auch von den Ideen her. Aber eigentlich ist der Film ja gar nicht so sehr darauf erpicht. Also klar, Andrei Tarkowski hat später auch gesagt gehabt in Interviews, dass er sich zu sehr auf diese Science-Fiction-Elemente konzentriert hat und eher auch eher die menschlichen und philosophischen Aspekte erzählen wollte, auch des Romans. Aber für mich passte das so. Was anders ist als im Roman, das habe ich mir jetzt vorher nochmal angelesen gehabt, diese ganze Exkurs am Anfang. Zur Erklärung, am Anfang findet man den Protagonisten quasi auf der Erde in seinem Haus und dann wird so langsam alles aufgebaut, dass er jetzt auf die Reise gehen soll zu Solaris, auf diesem Planeten, auf diesem Wasserplaneten, Meeresplaneten, um da halt auch irgendwie zu gucken nach dieser Crew. Und gleichzeitig gibt es dann nochmal eine Rückschau auf ein Video von einem Kosmonauten, der quasi erzählt, was er dort gesehen hat, weil es den Verdacht gibt, dass dieses Meer ein Bewusstsein hat auf Solaris. Darum geht es die ganze Zeit. Und niemand will ihm aber glauben, was er da gesehen hat. Beziehungsweise es gibt dann so eine hitzige Debatte. Und gleichzeitig wird dann so deutlich, dass Solaris schon ewig erforscht wird. Ich glaube, im Roman sind das sogar über 100 Jahre oder sowas. Und irgendwie dieser Erkenntnisgewinn immer noch nicht da ist. Damit beginnt das Ganze, ja. Aber das ist ja erst der Anfang von dem. Wie habt ihr denn den Anfang wahrgenommen vom Film?
Sehr faszinierend, muss ich sagen. Also ich war relativ schnell auch in dem Film drin, obwohl das auch, wie gesagt, relativ langsam natürlich alles erzählt ist. Und es passiert ja auch am Anfang gar nicht so wahnsinnig viel. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange diese Einstellung, ich glaube, erst so nach knapp einer Stunde geht es dann wirklich hoch zu Solaris. Pi mal Daumen, kann das sein?
Ding Dong, du hast ihn ja gerade geguckt.
Ja,
Also es sind auf jeden Fall um die 40 Minuten, vielleicht sogar länger. Sowas habe ich im Kopf.
Ungefähr,
da sind sie noch,
ne,
in diesem Haus. Dann kommt ja noch so eine Autofahrt dazu, die auch sehr lange geht. Also es kommt schon gut hin.
Ja, also 3/4 Stunde mindestens, ne? Wo sie sich ja wirklich auf dem Landsitz befinden und dann eben doch immer dieses Video gezeigt wird, ne? Von dieser Anhörung, die dieser Kosmonaut bisher gehen lassen musste. Und trotzdem hatte der Film da schon für mich etwas sehr, ich will nicht sagen Surreales, aber es hatte so ein bisschen was Unwirkliches an manchen Stellen. Auch die Art und Weise, wie das gefilmt wurde, wie das inszeniert wurde, die Stimmung, die der erzeugt. Und der hatte auch so eine gewisse emotionale Kälte, die ich aber nicht als negativ empfunden habe, sondern das wird ja auch später noch aufgefasst. Also diese ist ja im Haus seiner Eltern tatsächlich. Sein Vater ist auch zugegen und seine Mutter. Und es fühlt sich alles, die fühlen sich auch sehr distanziert zueinander an. Und irgendwie hat man nicht so das Gefühl, ach, der kommt da jetzt hin zum Kaffee und Kuchen essen und die Eltern besuchen. Das ist alles so ein bisschen, ja, die haben so einen gewissen Abstand zueinander gefühlt. Und später greift das der Film ja auch auf, dass das auch einen Grund hat durchaus. Und das vermitteln diese ersten Minuten schon sehr, sehr gut. Und ich finde das auch essentiell für das, was dann später eben passiert. Und das so ein bisschen erklärt, aber da greife ich jetzt auch zu weit, warum er vielleicht manche Dinge auch gar nicht so schlecht findet, die da oben dann passieren. So vielleicht. Also ich fand das sehr, sehr faszinierend und für die Stimmung des Films ungemein zuträglich, obwohl relativ wenig passiert, wenn wir nur auf reine Handlung, sage ich mal, gehen. Da hätte man das auch in 15 Minuten erzählen können.
Ja. Der ist ja auch in so Kapitel unterteilt, ne? Deswegen gehen wir jetzt einfach mal so durch, was so schrittweise in den Kapiteln, glaube ich, passiert. Ding Dong, wie war denn das für dich?
Im Grunde hat Jaco das schon relativ gut wiedergegeben. Der Film ist sehr...
Okay. Dafür bin ich doch hier.
Haken dran, gut.
Ja, das hatten wir schon mal bei irgendeiner Aufnahme. Ja. Ich glaube, bei Alien, ne?
Bei jeder.
Ja, bei jeder, genau.
Vielleicht
sollte ich einfach mit Ding Dong anfangen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht sollte man einfach mit mir mal starten. Aber dann gestimmt, wenn dann mit mir gestartet wäre, dann irgendwann, wenn ich überhaupt nichts zu sagen habe. Ne? Klar. Ja, also was der Film direkt von vornherein etabliert, ist so eine entschleunigte Inszenierung. Der Film beginnt ja damit, dass wir haben ja jetzt schon gesagt, Naturaufnahmen haben von der Wiese und von dem Gewässer und die Kamera hält sehr lange drauf und das hat schon fast was. Ja, surreal passt sehr gut, weil wir sehen die Wiese und im Hintergrund sind so Nebelschwaden. Es hat so was irgendwie Märchenhaftes, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht, ja, weil so eine Kälte irgendwie da drin vorherrscht.
So was Meditatives fast schon.
Ja, genau, was Meditatives, mir ist gerade das Wort eingefallen, genau, ja.
Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, obwohl das jetzt 40, 50 Minuten sind, in denen eigentlich gar nicht so viel passiert und die, ich sag mal, dialoglastig sind, ging die Zeit überraschend schnell rum. Also ich habe dann irgendwann mal geguckt, so wo sind wir denn jetzt so von der Minutenzahl her und war dann echt überrascht, weil es trotzdem nicht, ich sag mal in Anführungszeichen, öde war. Was man ja meinen könnte, ja, also war dann wirklich sehr überrascht, wie fesselnd es letzten Endes dann doch war. Ja.
Was ich noch ergänzen will, da merkt man schon an den ersten Minuten oder an den ersten 40 Minuten, dass Tarkowski ein sehr, sehr feinfühliges Gespür hat für seine Figuren und für dieses Setting quasi. Kamera hatten wir ja gerade schon angesprochen. Und es gibt ja dann noch eine Autofahrt zur Erklärung der Kosmonaut, den ich vorhin erwähnt hatte, der fährt dann zurück in die Stadt und Tarkowski hat sich dann auch Tokio gewählt für diese Autobahnfahrt, um quasi eine Stadt zu haben, die vielleicht auch damals schon sehr futuristisch gewirkt hat. Und diese Autofahrt geht echt, keine Ahnung, 4 Minuten oder sowas.
Die hält sehr lange.
Voll drauf und die ganze Zeit fahren die nur und da wird nichts geredet oder so. Ne? Du hast einfach nur diese Szenerie, die auf dich wirkt und du bist halt drin und es hat so eine gewisse Faszination und Sogwirkung einfach. Und das bleibt, ehrlich gesagt, auch bestehen die ganze Zeit. Das Setting ändert sich zwar, weil wir jetzt auf die Station wechseln, aber diese Kamera und dieser Aspekt mit dem Fokus auf die Figuren, der bleibt die ganze Zeit so bestehen. Das ist wirklich faszinierend. Genau, wir wechseln dann tatsächlich auf die Station, auf Solaris. Und die Station hat gar nicht so viele Kulissen, ehrlich gesagt. Also so ein Hauptflur, dann diese kleinen Zimmer. Es gibt nochmal einen Raum, der so einen Entspannungsraum beinhaltet, für dich ist jetzt so ein Aufenthaltsraum. Und dann den Flur vor dem Vor den Laboren und dann das Labor selbst. Wobei das Labor sehen wir gar nicht, sondern immer nur durch die Tür wird so angedeutet tatsächlich.
Ja, und den Raketenabschussraum.
Und den Raketenabschussraum, wo ich mich am Anfang noch gewundert habe, warum der so dreckig ist. Und dann zur Erklärung, da fliegt nachher so eine Rakete hoch direkt im Raum, ne? Wo ich mir dachte, ist klar, verstehe. Genau, und von dem, was er da erzählen möchte, reicht das ehrlich gesagt auch. Und es wirkt trotzdem, also gerade 1972 für uns ist das ja natürlich aus heutiger Perspektive, denken wir so, Alter, was haben die denn da zusammengezimmert an Plastikgedöns oder so? Aber ich glaube, aus der Perspektive von damals heraus auch, war das, glaube ich, auch schon was, wo die Leute dann davor saßen und dachten, ja, okay, so wird die Zukunft irgendwann mal aussehen.
Also ich finde die Kulissen nach wie vor schön, also auf ihre eigene Art. Ich mag das ja, wenn so Futuristik so nicht so einen clean Look hat wie bei Odyssee im Weltraum, sondern eher so was Dreckiges, so wie hier. Oder wir hatten es ja auch bei Alien schon gehabt. Ja. Und er kommt ja an und es ist alles irgendwie, es ist halt runtergekommen. Ne? An einer Seite spritzen so Funken von einem Kabel, was irgendwie nicht richtig befestigt ist. Und der ganze Boden ist übersät mit Müll. Und es sieht so richtig schön, ja, also verwüstet einfach aus.
Ja. Ja.
Und auch allgemein, wie diese Gänge dargestellt sind, die sind so röhrenförmig, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Oben sind die Kabel entlang geführt und so. Ich finde, das hat schon einen sehr futuristischen Look. Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt das irgendwie als sehr künstlich oder so wahrgenommen hätte.
Nee,
Jaco, wie ging's dir?
Es passt ja vor allen Dingen auch, wie du schon sagst. Es soll ja auch so in die Jahre gekommen wirken oder halt nicht vernünftig instand gehalten. Ich meine, wenn es im Buch heißt, die Mission geht schon 100 Jahre, da wird nicht gesagt, wie lange die schon da oben sind. Aber scheinbar schon relativ lange. Und die sind inzwischen nur noch zu dritt da oben. Ne? Putzkoordinator gibt es auch nicht. Da kümmert sich halt, und wie wir später erfahren, die haben alles ihre eigenen Probleme da oben. Deswegen, da kümmert sich auch keine Sau drum. Und so sieht es dann wahrscheinlich auch einfach irgendwann aus. Das war vor 80 Jahren mal der tolle Shit. Und jetzt hat er halt seit 15 Jahren keiner mehr feucht durchgewischt. Und jetzt sieht das halt so aus, wie es aussieht. Und das ist auch völlig ausreichend. Das muss ja auch gar nicht anders aussehen. Also ich finde, für das, was die machen, und die gehen halt mit ihrem Budget dann eben auch vernünftig um, alles cool. Bei Kubrick musste das auch ein bisschen anders aussehen, weil, ich meine, Hell 9000 ist einfach das super gepflegte Science-Fiction-Zukunfts-Shit-Ding, was blitzt und blinkt. Ne? Das hier halt nicht. Und ich habe mich das auch gefragt, auch bei Stalker, um da mal vorwegzugreifen, ob das auch so eine leichte Kritik vielleicht an den Zuständen in der Sowjetunion sein sollte. Ich meine, Tarkovsky war ja scheinbar, es ist nicht bekannt, dass er besonders politisch war, was das angeht, weil er durfte diese Filme ja auch alle so drehen, die wurden ja abgenommen. Da wurde ja immer sehr kritisch geguckt, was überhaupt finanziert wird und was dann auch im Endeffekt so durch die Zensur geht.
Geschnitten noch, genau.
Natürlich, aber ich finde auch bei Stalker sieht man viele Dinge, wo ich denke, na komm, also wenn das jetzt nicht irgendwie mit ein bisschen Kritik auch am damaligen System, das kannst du mir nicht erzählen. Ich weiß nicht, ob der da oben jemanden kannte, die ihn ganz toll fand und deswegen gesagt haben, ach, das wird er schon nicht so gemeint haben. Hier vielleicht auch. Ich meine, Sowjetunion auch die riesige Weltmacht, die ne, den Weltraum auch erobern wollte und trotz hier und trotz da war eigentlich marode an allen Ecken und Enden. Wer weiß, ne?
Ja, klar.
Aber macht ja auch in der inneren Logik des Films Sinn, weil diese Raumstation ist für 85 Personen ausgelegt. Und wenn du drei Personen nur noch drauf hast, muss ja zwangsläufig irgendwie dazu führen, dass das Ding irgendwie kaum noch zu reinigen ist ab einem gewissen Punkt.
Ja,
wieso? Sein, du willst wirklich von morgens bis abends damit unterwegs sein, so mit aufräumen.
Also das Setting für mich hat so absolut gepasst.
Ja.
Es gibt ja die eine Szene, wo sie durch die Tür brechen, die finde ich sehr faszinierend. Genau, also das erstmal so zur Raumstation und dem Science-Fiction-Setting.
Man sollte vielleicht noch einwerfen, dass es durchaus aber Räume gibt, die sehr, sehr clean sind und sauber. Also das Zimmer, was Chris bezieht, von dem, der sich selbst ermordet hat, oder selbst umgebracht hat, das ist ja absolut clean. Das ist sauber, das ist aufgeräumt und sieht kein bisschen aus wie die anderen Räume.
Ne, wobei er hat einfach einen leeren Raum bezogen. Er besucht ja nachher noch den Raum.
War das nicht das Zimmer von dem, der sich umgebracht hat?
Das war
das Chaoszimmer, wo er sich reinschleicht später. Wo er die Aufnahme findet. Das ist der Raum, wo der gelebt hat, genau.
Ah, okay. Er ist sauber und ordentlich ist er trotzdem.
Nein.
Und dieser Raum, in dem sie diese Geburtstagsfeier machen, ist auch relativ ordentlich. Der passt zwar voll überhaupt nicht in den Look rein, weil wir haben da so Holzverkleidungen an den Wänden.
Ja.
Aber der ist, der fällt ein bisschen aus dem Rahmen, aber der ist eigentlich auch ganz anders.
Und da hängt ja auch viel Kunst und sowas alles. Ja.
Das sieht so aus wie das Herrenzimmer oder das Jagdzimmer.
Ja, genau.
Ne? Genau. Wie so ein Salon. oder so.
Ja, mhm. das ist so ein Zimmer, da gucken Menschen Filme wie Stalker und Solaris drin und rauchen dabei ihre Zigarre und trinken den Cognac.
Ja, genau so sieht das aus, ja. Ich hatte mich ja gefragt, als er sein Zimmer dann bezogen hat, weil das sieht ja wirklich sauber aus, ne? Und dieses Bett war erst in der ersten Aufnahme, war das viel zu kurz, sah es aus, weil man da noch nicht gesehen hatte, dass man sich so in so eine Mulde auch hinterlegen konnte noch. Und da liegt ja auch so eine Plastikverkleidung drauf, wo er sich da drauflegt. Das sah erst sehr unbequem aus. Aber selbst an sowas haben sie ja später gedacht, weil dann siehst du später, ist es dann aufgemacht und die Decke und so und dann kann er sich dann besser hinlegen. Und genau, das nur so am Rande. Also es gibt viele, viele winzige Details tatsächlich, wo die sich wirklich auch Gedanken gemacht haben. Und du hast es gerade schon gesagt, Ding Dong, mit dieser inneren Logik auch. Das passt tatsächlich auch alles.
Mhm.
Kommen wir aber mal zum Kern des Ganzen, warum er auf dieser Station ist und was dann tatsächlich passiert. Weil er trifft ja dann auf die beiden übrig gebliebenen Insassen der Station. Und wie gesagt, der dritte hat sich umgebracht. Und gleich, wenn er ankommt, sieht er ja verschiedene Dinge, die ein bisschen verstörend sind, fand ich zumindest. Für ihn offenbar gar nicht, weil er hat sich die ganze Zeit gedacht so, okay, was läuft denn hier eigentlich? Und ich glaube, es wird relativ schnell klar, dass es irgendwie nicht nur die beiden auf der Station sind, sondern auch irgendwie andere Lebewesen, Menschen, / Fragezeichen. Und die beiden lassen ihn ja dann auch relativ im Dunkeln, was es dann jetzt irgendwie so alles auf sich hat und sind dann ja auch sehr zurückgezogen und geheimnisvoll und er akzeptiert das aber erstmal und denkt sich so, okay, vielleicht kann ich das ja später noch irgendwie rausfinden und die beiden denken sich, ja, du wirst es schon rausfinden und dann tatsächlich passiert Folgendes und zwar seine Freundin war es, ne?
Ich weiß es nicht. Frau.
Ich glaube, ne? Auch Frau, ja.
Genau, die ist nämlich plötzlich wieder da, obwohl sie eigentlich tot ist. Genau.
Wie wir dann erfahren, ja.
Genau. Wie ging es denn euch damit eigentlich, mit diesem Wechsel tatsächlich, wo du dann so reingezogen wirst, auch in die Geschichte, weil darauf basiert danach alles dann. Ding Dong.
Naja, es ist schwierig, das jetzt zu beantworten, weil ich das Remake mit George Clooney irgendwann schon mal gesehen hatte und dementsprechend mit der Story schon zum gewissen Grad vertraut war. Es wäre sehr interessant gewesen, den Film ganz ohne Vorwissen zu gucken, weil, ich sag mal, es wirkt schon im ersten Moment ein bisschen befremdlich, weil auf einmal steht da eben diese Frau in dem Zimmer. Er wirkt nicht wirklich überrascht, aber auch irgendwie ein bisschen skeptisch und wie er mit ihr interagiert und wie wir dann halt, es gibt dann so eine Szene, wo, also sie verhalten sich beide sehr vertraut auf eine seltsame Art und Weise und es gibt dann so eine Szene, wo sie so ein gerahmtes Bild in seinen Sachen findet und da fragt sie, wer ist diese Frau? Und wir sehen im Hintergrund ein Spiegel und ihr Spiegelbild und sie sieht sich dann darin und erkennt dann, dass sie die Frau auf dem Bild ist. Und da wird es dann schon so ein bisschen, ich sag mal, dubios, weil zu dem Zeitpunkt wissen wir nicht, dass es seine verstorbene Frau ist.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, das ist schon, wenn man es ganz frisch das erste Mal sieht und wirklich kein Vorwissen hat, ist es, glaube ich, schon eine sehr, in Anführungszeichen, bizarre oder surreale Szene. Jaco, wie würdest du es sagen?
Ich habe ihn ja das erste Mal gesehen und ich kannte auch das Remake nicht oder kenne das bis heute nicht. Aber ich habe mir das trotzdem, also es war nicht so überraschend für mich, habe mir sowas in die Richtung gedacht. Da auf der Erde wurde ja auch erklärt, also in diesem sag ich mal, Vorbericht, den sein Vorgänger geleistet hatte von dieser Kommission, wurde ja auch darüber berichtet, dass ein anderer Kosmonaut, der verunglückt ist vorher, die Vision seines Sohnes auf dem Planeten gesehen hat. Oder die Vision eines Kindes, was auf diesem Planeten auf einmal zu sehen war.
Ein vier Meter großes Kind.
Und wie sich dann später herausgestellt hat, war das scheinbar der Sohn dieses verunglückten Kosmonauten, den dann eben der Zurückgekehrte auf der Erde mehr oder weniger aufsucht und dann seine Fittiche nimmt und sich um den kümmert. Und so habe ich mir natürlich schon gedacht, da oben wird irgendwas Seltsames passieren, was vielleicht auch mit dem Verstand der Leute spielt, mit vielleicht Personen aus ihrer Vergangenheit, wie auch immer. Und irgendwie war mir das relativ schnell klar, was da passiert. Ich glaube, es wurde vorher auch zumindest mal erwähnt, dass er eine Frau hatte, die nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, ob er glaubt, dass sie tot ist oder ob er ihr Bild schon mal vorher irgendwie angeguckt hatte, noch auf der Erde. Irgendwas war da, dass ich so im Kopf hatte, okay, der hatte scheinbar mal eine Frau, die jetzt nicht mehr da ist. So, und deswegen war das für mich irgendwie so das, was ich auch erwartet hatte tatsächlich. Also ohne was über den Film in der Hinsicht zu wissen, hat es mich nicht überrascht. Ich fand es aber gut, weil das wollte ich auch sehen, weil ich habe mir schon gedacht, okay, das könnte jetzt spannend werden.
Genau. Und mir ging es da ähnlich. Ich hatte aber eher in eine andere Richtung gedacht, dass sie sich tatsächlich das alles nur im Kopf vorstellen. Aber es wird ja relativ schnell deutlich, dass diese Personen auch in der Realität existieren und auch mit Dingen umgehen können beispielsweise, also wirklich auch da sind. Und für ihn, als er dann richtig realisiert, dass sie ja quasi da ist, ist ja eine seiner ersten Handlungen später, dass er sie mit einer Rakete wegschickt. Das war sehr gut. Und dann versucht er ja quasi dann zur Erfahrung zu bringen von den anderen beiden, so von wegen, ja, ich habe sie jetzt weggeballert, so ungefähr. Ja, macht nichts, die ist bald wieder da. Also die haben das quasi selber schon durchgemacht. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein cooler Aspekt, weil die einfach schon so viel Vorwissen haben und er reist ja da erstmal an und muss das auch erstmal alles für sich selbst erfahren. Und ich glaube, hätten sie ihm versucht, das zu erklären, von wegen, ja, alles, das du hast an Gedanken, nimmt quasi dieses Meer auf und macht daraus eine Materialisierung deiner Erinnerung und erschafft damit auch Menschen. Dann hätte er sich wahrscheinlich auch gedacht so, okay, lass uns mal zurückfliegen. Ne? Genau, aber dadurch, dass er das ja selber dann erlebt, wird es dann ja auch real für ihn.
Ich finde es auch manchmal ein bisschen witzig, weil die beiden reagieren wirklich mit so einem schon so abgebrühten, ist das nicht Zynismus, aber wie du schon sagst, komm, warte mal ab, Junge, ne? Und dann auch in Gegenwart seiner, ich nenne es mal Frau jetzt, ne, meinte er auch, ja, du kannst aber irgendwie einen Bluttest machen oder sowas, dann wirst du schon sehen, was das für ein Wesen ist. Also auch sehr abfällig ihr gegenüber, wo sie daneben steht, weil die auch so den Kopf verwirrt, das ist kein echter Mensch, du bist irgendeine Kreatur, die ja einfach auftaucht, ein fleischgewordenes Hirngespinst, mehr oder weniger.
Ja, da gibt es ja auch ein Streitgespräch.
Genau. Also der Umgang der beiden damit ist schon so sehr abgebrüht irgendwie. Und das hat auch einen gewissen Humor drin. Und was dem Film schadet, ich fand das eigentlich ein bisschen auflockernd zwischendurch.
Und es wird ja zwar nicht gezeigt, aber es hat doch was Barbarisches, ehrlich gesagt, weil der macht ja auch Experimente mit diesen Reinkarnationen oder was auch immer das dann da, ne? Also das wird zwar nicht gezeigt, aber es wird immer wieder angedeutet und auch aus den Gesprächen heraus wird das ja deutlich, dass was auch immer der gemacht hat, vielleicht aufgeschnitten oder weggelasert oder was weiß ich, ne? Also tatsächlich sind die beiden ja schon so drin die ganze Zeit, also zumindest der eine mit seinem Labor, dass er wirklich das auch nicht als Lebewesen akzeptiert in dem Sinne, sondern als Forschungsobjekt, wo man zum Kern der Wahrheit vorstoßen muss.
Exakt das. Und das ist ja die spannende Frage, die der Film dann eben aufmacht. Also ab wann ist ein Mensch oder ein Lebewesen? Also nur weil es jetzt auf eine Art entstanden ist, die wir so nicht kennen und die wir uns nicht erklären können, die für uns halt irgendwie, sag ich mal, unchristlich ist, also um mal so ein bisschen religiös zu werden, ne? Gottlos. Ist es deswegen weniger ein Mensch? Muss man das jetzt anders behandeln? Kann man nicht auch die Chance vielleicht ergreifen, da nochmal sein Glück wieder zu finden? Vielleicht so. Und das ist so dieser Kontrast, den dieser Film macht. Und das finde ich auch die spannende Frage in diesem Film. Ne? Weil letzten Endes ist der Mensch, also diese Menschen, genauso gepolt. Sie haben, das kennen wir nicht, davor haben wir Angst. Und das ist dann quasi der Feind, der erforscht oder letzten Endes bekämpft und vernichtet werden muss, wenn wir ihn nicht verstehen können. Auch universell übertragbar auf alles andere im Leben. Ne?
Ja, ist für mich auch eine der zentralen und für mich auch so die eine der spannendsten Fragen, die so in diesem Film aufgeworfen wird. Ne? Also ich habe sie, also Hari heißt sie, diese, wie man es jetzt nennen möchte, Manifestation seiner toten Frau, Gäste werden sie auch
die
genannt.
Die Gäste, ja.
Genau. Ich habe sie so ein bisschen so als so eine Art personifizierten Existenzialismus, wenn man so möchte, verstanden. Weil es geht ja, also Existenzialismus geht ja darum, dass der Mensch selbst entscheidet, wer er ist und was er sein möchte und dass es kein festgelegtes Schicksal gibt oder irgendwelche Rollen oder sowas, ne, die man akzeptieren muss. Weil sie ja auch ganz klar sagt, dass sie sich als lebendiges Wesen begreift.
Genau.
Dass sie eben sich genauso als Mensch fühlt wie die anderen, die echten Menschen auf dieser Station. Und sie sagt auch, ich liebe, also bin ich quasi ein Mensch. Und es wird auch die Frage gestellt, warum der Mensch überhaupt das Weltall erkunden will und dass es da eigentlich gar nichts wirklich gibt für uns und wir gar nicht wissen, was wir damit machen sollen. Wir wollen es einfach nur machen, um, ich glaube, sie sagen es irgendwie, um die Erde auszuweiten quasi.
Genau.
Ja,
Und wir hatten ja Ad Astra ja auch besprochen gehabt und da wird das ja auch sehr, sehr deutlich thematisiert, neben Kapitalismus quasi auch noch quasi, also ne, das wir transportieren McDonald's ins Weltall, ne? Das hatten wir ja das Thema. Und hier ist es nochmal genau das, was ihr gerade beschrieben habt und gleichzeitig auch diese Idee mitzunehmen von Erinnerungen und von Dingen, die wir quasi in uns haben, ins Weltall. Ne, also das ist ja auch irgendwie so ein Aspekt davon. Und diese Gäste entstehen ja aus unseren Erinnerungen heraus. Und das führt ja bei ihm dazu, dass er ja tatsächlich dann sich die Frage stellt, also A, was ist sie tatsächlich? Ist sie die Person, die ich kannte? Eine Fortsetzung dessen? Ist sie etwas anderes? Ist sie eine neue Person? Und vor allen Dingen, womit er ja dann auch wirklich auch struggelt dann später, kann ich tatsächlich einfach an mein früheres Glück anschließen? Ne? Also aus der Erinnerung heraus von dieser Person, die damals existiert hat, bevor sie sich umgebracht hatte, wo er sich ja die Mitschuld gibt. Deswegen denkt er ja die ganze Zeit an sie. Das muss man ja nochmal dazu sagen. Und dann hat er sie plötzlich wieder und verliebt sich irgendwie wieder oder hat dieses Gefühl wieder von wegen, ich habe sie jetzt dann, ne? Und versucht diese Liebe und diese Beziehung einfach fortzuführen.
Ja.
Und sie spürt ja die ganze Zeit, also was Dingo auch gesagt hat, ich bin ein Mensch oder ich bin, ne, und ich liebe und gleichzeitig will ich aber auch was Individuelles für mich entwickeln, ne, also nicht eine Fortführung einer Erinnerung sein, sondern ich will mich selbst entwickeln und das kommt ja auch noch dazu, was ja total zu Problemen, ehrlich gesagt, führt, weil sie sich ja später dann auch versucht, wieder, in dem Fall, umzubringen. Das Problem ist nur, dass sie immer wieder geheilt wird.
Ja.
Also daraus entsteht ja tatsächlich auch ein relativ großes philosophisches Geflecht, wo man ganz gut eintauchen kann und sich darin verlieren kann.
So. Ja, und das finde ich, das unterstreicht ja auch nochmal wirklich, dass diese Lebewesen nicht einfach nur irgendwelche Projektionen sind, Kopien von irgendwas Seelenloses, sondern sie ist sich ja gar nicht bewusst eigentlich, dass sie diese Projektion ist. Und als sie dann bemerkt, hoppala, ich bin irgendwie, ich war seine Frau oder wie auch immer, ich werde als seine Frau gesehen oder die sehen mich so. Das widerstrebt ja total ihrer eigenen Selbstwahrnehmung. Und das bringt sie ja zur Verzweiflung im Prinzip und treibt sie dann wieder in den Selbstmord. Und das ist ja das Interessante. Also das sind ja nicht einfach nur irgendwelche gefühllosen Dinge, die irgendwo was kopieren. Das sind tatsächlich de facto Lebewesen, wie auch immer sie entstanden sind, die auch nicht einfach die Kopie von irgendetwas sein wollen und sie auch selbst nicht so sehen. Und das ist ja die spannende Situation, die dann eben auch entsteht.
Ja, und gleichzeitig wissen wir ja gar nicht, es wird meiner Meinung nach auch gar nicht wirklich klar ausformuliert. Sie sagt ja, sie liebt ihn, aber es ist nicht klar, ob diese Liebe, sie manifestiert sich ja aus seiner Erinnerung. Mhm. Und in seiner Erinnerung hat die Frau ihn geliebt. Wir wissen also gar nicht, ist die Liebe, die dieser Gast, nenne ich es jetzt einfach mal, für Chris empfindet, sind es ihre eigenen Gefühle oder sind es die Gefühle aus der Erinnerung, die ihr quasi auferlegt sind, aus denen sie erwachsen ist, gegen die sie eigentlich gar nichts tun kann. Also hat sie wirklich die Möglichkeit, ihn nicht zu lieben? Das sind sehr, sehr spannende Fragen, die da drin sind. Ne? Wir haben ja auch andere Filme, sowas wie, ich muss dann sowas denken wie viel später Ex Machina, wo es darum geht, um Maschinen und ob die eigenständig denken und ob die ein Bewusstsein haben können. Ja, das sind ja diese philosophischen Fragen, die immer super, super spannend sind und hier halt auch.
Mhm. Genau. Und was ich auch, also weil Tarkovsky ja später auch selber sagte, es ist im Prinzip zu viel Science-Fiction in diesem Film oder es wird zu viel Wert auf den Science-Fiction-Aspekt gelegt. Also wenn du hier so ein paar Dinge rausnimmst, das könnte auch ein Ingmar Bergman-Film sein. Also tatsächlich. Mhm. So, welche Themen der behandelt, wie die Figuren auch miteinander umgehen, welche Probleme der eben offenlegt. Ne? Der hat halt keinen Film gedreht, der im Weltall spielt. So, das war halt alles mehr in der Realität verankert, ohne diesen Science-Fiction-Rahmen. Aber die wesentliche Geschichte, der wesentliche Aspekt des Films ist eindeutig das.
Ja. Ich habe ja im Vorfeld noch mal ein paar Sachen durchgelesen und tatsächlich auch noch mal einen Philosophie-Podcast mal reingezogen im Vorfeld. Und da war auch noch mal Spannendes aufgemacht worden, was quasi so eine Erweiterung ist von dem, was wir jetzt gerade gesagt hatten. Und zwar dieser Kampf zwischen Ideellem und Materiellen. Also was war zuerst da, die Idee oder die Materie? Ne? Also das quasi dieses philosophische Konstrukt da auch so ein bisschen mit drin verarbeitet ist, womit sich die Menschheit ja schon seit jeher beschäftigt. Ne, wenn ein Mensch geboren wird, kann er seine Umwelt wahrnehmen, wie wird die wahrgenommen und wird die erst, entsteht die erst quasi, also ist erst die Materie da und danach die Idee und oder andersrum. Ne? Und zu der Frau ist natürlich, hatten wir ja schon gesagt gehabt, ist es ein Klon, ist es die Wiedergeburt, ne? Und ist es nur das, was Calvin oder Chris im Kopf hat quasi und der Ozean erschafft eine Projektion, die dann fortgesetzt wird, ne? Und das ist so dieser Aspekt, der zumindest in diesem philosophischen Podcast mit drin war, ne? Ist es tatsächlich nur alles in seinem Kopf oder ist es tatsächlich was Materielles? Und da nochmal den Rückschluss zu führen mit Tarkovsky und Sowjetunion, weil da natürlich im Kommunismus über Marx, aber das will ich jetzt gar nicht so sehr aufmachen, da natürlich auch die Frage herrührt, ne? Also auch ganz, ganz oft und stark auch bearbeitet wird innerhalb des Kommunismus, Marxismus. Genau, aber das nur so am Rande. Ich finde das aber sehr faszinierend. Also man kann da wirklich gut eintauchen und diskutieren. Ich finde aber, dass zum Ende hin verliert sich das so ein bisschen. Also ich weiß nicht, wie es euch dann ging. Ne? Also du hast dann irgendwann hast du diesen Punkt, wo du sehr, sehr stark darüber nachdenkst, aber dann fließt es irgendwann so aus. Und dann im Roman als auch im Film ist es ja dann später so, dass sie es ja dann schaffen, sich selbst zu vernichten. Also sie hat ja dann den Wunsch und schafft das ja dann mit der Anlage, die der Kybernetiker ja da erfindet, quasi dann sich tatsächlich zu zerstören, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig haben wir vorher ein Experiment, wodurch Röntgenstrahlen, das finde ich auch sehr geil, der Ozean ja bombardiert wird mit den Gedanken von Chris. Und daraufhin entstehen ja Inseln auf diesem Ozean. Und das ist anders als im Buch. Ich habe mir das Buch jetzt nicht mehr komplett durchgelesen, ich habe mir nur eine Zusammenfassung angeguckt. Im Buch ist es wohl so, dass Chris sich dann quasi, oder Calvin wird er ja da genannt, einen Hubschrauber schnappt und dann zu einer Insel dann runterfliegt und dann am Strand das Meer beobachtet und dann eher so die Gefühle von ihm dann wiedergespiegelt werden. Hier ist es ja im Film so, dass dann so eröffnet wird, dass er eigentlich zurück ist, so hat man erst das Gefühl, dass er zurück auf der Erde ist und dann entsteht irgendwas, dass irgendwas nicht stimmen kann und dann sieht man ja erst dann, dass diese Inseln, dass er da quasi dann da gestrandet ist. Wie fandet ihr denn das Ganze dann am Ende? Herr Dingdong.
Jetzt haben wir die Situation, die ich gerade eben erst vor ein paar Minuten beschrieben habe. Ich bin ehrlich, dadurch, dass ich gar nicht, ich habe den Film ja jetzt erst kurz vor der Podcastaufnahme beendet. Ich hatte noch keine große Möglichkeit, keine Zeit drüber nachzudenken. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wie ich es für mich persönlich jetzt deuten soll.
Mhm.
So dieses, dass er quasi uns gezeigt wird, wie er auf dieser, auf einem Inselbereich, auf dieser Oberfläche, diese flüssige Oberfläche des Planeten da sich befindet. Deshalb würde ich es jetzt erstmal noch an Jaco abgeben und dann, falls ich noch eine Positionierung finde, würde ich nochmal einsteigen.
Mhm. Okay, dann Jaco.
Also, ich weiß auch gar nicht, ob er sich wirklich tatsächlich dort befindet oder ob das einfach nur auch wieder eine Manifestation ist seines emotionalen Konfliktes, weil er ist ja dann wieder im Elternhaus.
Richtig,
und das endet ja mit ein bisschen so einer befremdlichen Szene, wenn man das annimmt, dass das jetzt in der Realität spielt, dass er sich vor seinem Vater mehr oder weniger auf die Knie wirft. Und die Eltern, dieser Konflikt mit den Eltern hat ja auch was mit dem Tod der Frau mehr oder weniger zu tun. Also ganz am Rande, weil die sie irgendwie nie akzeptiert haben und wie auch immer. Und ich denke gar nicht mal, dass er jetzt tatsächlich da vor Ort auf dieser Insel ist, sondern dass das auch nur wieder eine Manifestation seines Innersten ist. Also mit diesem nie irgendwie aufgeklärten Konflikt, der eben auch zwischen ihm und seinen Eltern existiert. Und dass wahrscheinlich da überall noch ganz viele andere Inseln sind, die andere Dinge von ihm behandeln. So, dass er durchaus wieder auf dem Weg zurück zur Erde sein kann. Und da oben eben auf Solaris, auf diesem Ozean, sind jetzt aber, weil eben dieser Planet bestrahlt wurde von ihm mehr oder weniger, dort sind jetzt überall so kleine Inseln aufgeploppt mit eben, ja, so kleinen Minimis von ihm, die quasi sein Innenleben dort abbilden. Aber wie gesagt, das wird ja auch nicht eindeutig erklärt. Genau wie der Film eben ja auch ganz, ganz wenig konkrete Antworten auf irgendwas gibt. Was ich aber gut finde, weil wie du es beantwortest, und das würde ja auch dem Sinn des Films an sich widerstreben, weil das ist ja auch eine Aussage, es gibt eben Dinge, die kann der Mensch Stand jetzt einfach nicht begreifen. Dafür sind wir nicht geschaffen. Die sind einfach da. Die müssen wir auch mal akzeptieren und nicht versuchen, alles zu erforschen und in kleine Gläser zu packen und ein Schild drauf zu kleben und sagen, so ist es jetzt und ab zum nächsten. Und das wäre ja auch falsch, wenn der Film auch das machen würde, im Detail zumindest. Also die alles haarklein akzeptieren und sagen, ja, das ist aber so und so, weil. So, und deswegen ist es so. Dann würde der sich ja selbst widersprechen.
Ja, trotzdem, ich glaube, ich hätte für mich gerne schon so eine gewisse Deutungsmöglichkeit, also vielleicht so eine vorgegebene Deutung mehr gerne drin gehabt. Weil ich so fand ich es halt wirklich so, wie du sagst, ja, es könnte sein, dass da jetzt ganz viele Inseln sind mit ganz viel, ich muss dann an Rick und Morty so ein bisschen denken, ja, mit diesen Paralleluniversen, wo es dann ganz viele Ricks und ganz viele Mortys gibt und auf jeder dieser Inseln ist dann ein eigenständiger Chris, Chris Kelvin heißt er ja mit Nachnamen, deshalb diese beiden Dinger, ja, auf jeder Insel ist dann ein Chris und er lebt irgendetwas aus seiner Vergangenheit oder doch nicht oder ist es nur, ne, das ist so dieses, was ist es denn? Und ich hätte da halt gerne irgendwas gehabt, weil der Film hört halt damit auf und wir wissen jetzt auch nicht, was ist mit den anderen Zweien auf der Forschungsstation und es ist halt, ich weiß auch nicht mal, wie das Remake aufhört, um ehrlich zu sein, aber ich hätte mir da gerne irgendwas etwas Konkreteres gewünscht. Das muss nicht immer so sein, es darf auch, ein Film darf auch gerne Dinge offen lassen und muss sie nicht alles beantworten, aber hier hätte ich mir doch ein bisschen für mich gerne was gewünscht, damit ich nicht so ganz, ja, zwischen allen Möglichkeiten quasi hin und her schwimmen muss, so. Ja.
Ich würde gerade sagen,
was bei dir, Tom?
Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, so macht Marvel die letzten Jahre Filme. So könnte das Universum mit ganz vielen überploppen, ganz viel laufen, das ist scheiße, gerade eher als kleine Konsequenz. So, der nächste bitte. Kommt noch ein zweiter Bände.
Vor allen Dingen, das ist ja das eine Extrem und wir erleben ja eher das andere Extrem mittlerweile, dass uns so Netflix-Filme vorgepackt werden, die dafür gemacht sind, dass man sie nebenbei gucken kann, weil die Figuren uns ständig erklären, was sie gerade machen und was sie gemacht haben, die ganze Zeit, damit du, wenn du gerade deine Wäsche weggebracht hast für 5 Minuten und wieder in den Film einsteigen willst, ganz genau weißt, was passiert ist. Ne? Also das ist ja quasi dann das komplette Gegenteil derzeit. Faszinierend oder beziehungsweise vielleicht ein Grund zur Erklärung, warum das in dem Film auch so ist, ist ja tatsächlich, dass selbst der Roman von Stanislaw Lem ja immer wieder verschieden interpretiert worden ist und versucht worden ist, so Antworten daraus zu ziehen oder Wahrheiten rauszuziehen. Und Lem selbst immer gesagt hat so, nö, ich sag euch dazu nichts. Ich habe alles in dem Roman geschrieben, was ich ausdrücken wollte. So, ne, also tatsächlich einfach sagt so, ja, ist halt so, ne? Komm mal mit klar.
Aber finde ich auch gut. Du würdest dich ja auch selbst entmystifizieren, so.
Ja, ja,
und,
genau.
Und mal ganz ehrlich, vielleicht hat er selber darauf keine Antwort. Ist doch egal. Beschreib's doch interessant. Ja, ja, ja. Wirf es doch in den Raum. Das ist doch viel schwer. Ist doch viel spannender, wenn du das gut machst. Und die Leute reden drüber und diskutieren ohne Ende. Da würde ich mir auch zurücklehnen und sagen, ja, euch habe ich gekriegt, wa? Das ist doch super. Jede Erklärung wäre doch schlechter als das. Dann weiß man zwar, ja, jetzt hat das erklärt, jetzt weiß ich es, aber das ist doch nicht besser.
Mm. Ja, wie gesagt, mir ist es trotzdem ein bisschen zu unausformulieren, weil Thomas aber gerade Netflix gesagt hat. Da gab es ja vor kurzem, letztes Jahr oder so, dieses Spaceman, Geschichte der böhmischen Raumfahrt mit Adam Sandler.
Ja.
Der ist ja sehr ähnlich.
Ja.
So, sowohl von der Inszenierung her, als auch vom Inhaltlichen her. Ne? Adam Sandler begegnet ja einer Spinne im Weltraum. Wir wissen auch nicht, findet diese Begegnung statt? Ist diese Spinne eine Manifestation seines Geistes, die durch diesen näher kommen an den Nebel ausgelöst wird, weil er soll so in so einen Nebel reinfliegen?
Genau.
Aber wir haben bei dem Film, und letzten Endes, da spielt es auch keine Rolle, ob es eingebildet ist, ob es echt ist oder nicht, weil wir sehen, wie der Film letzten Endes aufhört, nämlich dass er wieder zu seiner Frau zurückkehrt und sich ihr annähert. Und sowas fehlt hier. Wir haben hier nicht irgendwie so eine Situation, wo man sagen kann, Chris vergibt sich selber, weil er hat ja das Gefühl, dass er Mitschuld hat an dem Tod von seiner Frau. Wir kriegen ja dann nicht mit, nimmt er da was mit, entwickelt er sich weiter, kann er sich selber vergeben, sondern es ist einfach, wir sehen ihn halt auf dieser Insel und wir wissen eigentlich gar nicht, ist er das, ist er auf der Insel, er als Chris, oder ist es ein Teil von ihm oder ein Gedankenfetzen, was ist mit ihm als Person los? Deswegen, da tue ich mich echt ein bisschen irgendwie schwer für mich. Thomas, wie geht's dir?
Also ich kann das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und gerade was du sagst mit der Entwicklung der Figur, weil natürlich endet es damit, dass er die Konflikte, die er vorher die ganze Zeit hatte mit sich selber, beziehungsweise ja an dieser Erinnerung von ihr ja festhalten will und diese Liebe wieder zurückbekommt und dann sehr klammert ja tatsächlich und auch immer ständig verhindern will, dass sie sich ja umbringt. Ne? Wir wissen ja gar nicht, was am Ende, was für ein Ausgang das Ganze für ihn als Mensch hat. So, das kann ich schon nachvollziehen, weil es fließt dann so aus und du hast dann nur noch diese Antwort mit den verschiedenen Inseln und ist er das jetzt, ist er das nicht, aber es gibt keine Entwicklung dieser Figur als Ende für einen selbst. Das kann ich schon nachvollziehen, ja.
Ja, das sehe ich auch so. Also für mich ist auch zum Beispiel jetzt ein Stalker der eindeutig bessere Film nochmal. Der ist zwar auch ähnlich in vielen, vielen Dingen und stellt auch Fragen, auf die er nicht konkret beantwortet. Aber der ist für mich runder auch insgesamt. Hier fehlt mir vielleicht auch so dieser ganz, ganz runde Schluss am Ende. Was Ding Dong sagt, das stimmt schon. Das würde ich dir mir auch so ein bisschen ankreiden. Ich kann den auch so wunderbar gucken und ich finde den auch großartig, so wie der ist. Aber so, um dieses übergroße Meisterwerk zu sein, fehlt mir da auch ein Stück was. Und ich finde halt auch, dass die Laufzeit dann auch zu lang ist für das, was er macht. So, ne? Stalker geht auch ewig. Der geht, glaube ich, genauso lang und wahrscheinlich sogar länger. Ich weiß es gar nicht. Aber da fand ich es gerechtfertigter. Für mich auch. So. Das mögen auch manche Leute anders sehen. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, so ein Quatsch, Solaris ist viel besser. Bei dem Film sich drüber zu streiten, ist, glaube ich, sehr müßig, weil das hat viel auch mit Wahrnehmung zu tun und Stimmung und Wirkung und was macht der so mit mir und funktioniert das bei mir. Der war mir auch ein Tuck zu lang und wie ihr sagt, am Ende, ich hätte das auch ein bisschen konsequenter oder abgerundeter besser gefunden. Er muss mir nicht mehr Antworten geben, weil er hört einfach irgendwie so auf mittendrin. Und dann so, okay.
Ja. Okay. Jetzt sind wir, glaube ich, einmal alles durch, habe ich zumindest das Gefühl. Ich würde nur noch einwerfen, aber das hatten wir ja schon, Inszenierung und Kamera, aber auch irgendwie so Geräusche und Musik. Musik ist mir gar nicht so, die fließt so mit, habe ich das Gefühl. Das funktioniert alles wunderbar, aber dafür ist Tarkowski ja auch irgendwie bekannt, ne? Also tatsächlich da das so.
Ja, aber auch aus Soundkulisse generell. Also nicht unbedingt.
Ja, ja, genau.
Aber das ist total stimmig. So, das
ja,
wirkt alles.
Das meine ich. Ja, genau.
Das muss so sein. Es gibt dir auch viel für die Atmosphäre und auch für das Gefühl, was du was Gefühle auf dich vermittelt, was der Film gerade von dir will. Das funktioniert ganz hervorragend. Also inszenatorisch ist der großartig.
Genau. Das wollte ich jetzt nur noch mal einwerfen, um das auch noch mal zu besprochen zu haben und auch von den schauspielerischen Leistungen. Dieses Kühle oder wir haben an vielen, vielen Stellen immer das Gefühl, wir wissen, was diese Figuren transportieren wollen und was jetzt gerade in denen vielleicht an manchen Stellen auch vorgeht. Ne? Und dieses Mysteriöse wird auch immer die ganze Zeit mit transportiert. Also das fand ich auch sehr gut. Also auch der Cast ist da tatsächlich sehr gut gewählt, hatte ich zumindest das Gefühl, ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Würde ich auch mitgehen, ne? Und da, auch da finde ich so dieser Ingmar Bergman-Vergleich wieder. Du hast halt, die reden zwar auch viel, aber die sagen auch vieles nicht. Und man bekommt es trotzdem mit, weil die so gut miteinander interagieren und das auch so gut eingefangen wird.
Ja, mir kommt es immer so ein bisschen vor, wie gesagt, ich habe nicht so super viele russische Filme gesehen, aber die ich gesehen habe, da war es irgendwie immer so, dass das Schauspiel allgemein so ein bisschen unterkühlt wirkt. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so eine russische Sache. Also Planet der Stürme beispielsweise oder Sputnik, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Ich könnte jetzt keinen russischen Film gerade benennen, bei dem das, na doch, vielleicht Come und See, das kann man da nicht sagen. Ja, da ist es...
Da wird es auch mal emotional.
Ja, da kann man das nicht sagen. Aber so bei diesen Weltraumgeschichten habe ich das Gefühl, ich kann mich auch voll täuschen. Ne? Es ist jetzt einfach nur, ich hab ein paar Filme gesehen und da war für mich eigentlich bis auf jetzt Come and See, wenn ich drüber nachdenke, immer so dieses, dass es ein bisschen kühler das Schauspiel wirkt. Nicht schlecht selbst, oder so. Ja.
Aber selbst in den modernen russischen Astronauten, Kosmonautenfilmen ist es ja tatsächlich so, Sputnik hattest du gerade erwähnt.
Ja, genau, Sputnik ist ja einer von den Neuen.
Da ist es ja tatsächlich so, ne? Also vielleicht ist das tatsächlich einfach dieser Wissenschaftsaspekt, der da immer noch so durchkommt und es muss so dargestellt werden von unserer Seite aus. Wir sind halt nicht die Cowboy-NASA-Typen, die auf dem Mond rumlaufen und irgendwelche Steine wegballern wollen, sondern wir sind die.
Aber so haben
wir sind die Besseren.
Aber so haben ja viele Länder so ihre Eigenheiten, was so Filme
haben. Ja, genau.
Wenn man guckt den koreanischen Film an, da weißt du auch sofort, das ist ein koreanischer Film.
Ja,
unabhängig stimmt. von dem Aussehen der Menschen, aber die ganze Art und Weise, wie da auch
Richtig.
Humor ja. teilweise anders mhm. mit einfließt, auch in Genrefilme, wo man heute, bei was ich im Westlichen sagen würde, das gehört überhaupt nicht rein. Das ist aber ganz normal. Also da, so hat ja jedes Filmnation so ein bisschen ihre Eigenheiten.
Eben, also von daher, das Schauspiel passt auf jeden Fall in diesen Film oder für diesen Film kann man nicht, kann ich nicht ankreiden in keiner Weise.
Nein.
Wie gesagt, ich wollte es jetzt am Ende noch mal erwähnt haben, weil wir es bisher noch nicht angesprochen haben. Genau, aber ansonsten haben wir, glaube ich, einmal alles durch. Es sei denn, euch fehlt noch was und ihr wollt noch gerne was erzählen.
Eigentlich nicht. Also wie ich den Film fand, habe ich ja jetzt schon gesagt. Ich finde, das ist wirklich ein großartiger Film. Ich würde ihn nicht zum Übermeisterwerk erheben, aber definitiv ein Film, den man doch schon gesehen haben sollte, wenn man sich eben für Filme generell interessiert oder ein bisschen über den Tellerrand guckt, dann sollte man den zumindest mal probiert haben. Ob er einem gefällt, weiß ich nicht. Aber die Erfahrung ist es auf jeden Fall wert.
Ja, dann gebe ich jetzt auch mein kurzes Fazit schon mal. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, ich finde den Film gut. Es ist aber trotzdem eben nicht unbedingt ein Film nach meinem Gusto. Ich habe es halt einfach lieber, wenn das Ganze, das Tempo höher ist. Ich mag auch gerne beim Science-Fiction einfach mehr so diese fantastischen Effekte, also fantastischen Sachen. Also Aliens, konkrete fantastische Sachen. Nicht so Manifestationen, sondern wirklich Aliens, Killerroboter, Raumschiffe,
so
Laserkanonen.
Es muss mehr spratzen bei dir, alles klar.
Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der diesen Film ganz toll findet. Es ist ein guter Film. Thomas, wie ist es bei dir?
Ich schwanke immer so zwischen 7,5 und 8 Punkten, ehrlich gesagt. So in die Kategorie würde ich ihn reinwerfen. Ich finde im direkten Vergleich, weil wir es vorhin ja auch aufgemacht haben, 2001 für mich deutlich besser. Ich mag den Film deutlich mehr, ehrlich gesagt. Selbst am Ende mit der LSD, hast du nicht gesehen, Szenerie und sowas alles, ne? Also, ne?
Das heißt, selbst, da, das ist fantastisch.
Ja, ja, ja. Als ich den das erste Mal gesehen habe zur Erklärung, da war ich total müde und musste dann diese 20-Minuten-Sequenz irgendwie so im Halbschlaf, so, oh, ich halt durch. Das nur so am Rande. Aber wenn wir den besprechen, gucke ich ihn ja wieder und da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, dann wirkt er auch nochmal anders. Und hier, alles, was wir positiv besprochen haben, passt da rein, aber ich gehe beim Ende mit und es fehlt irgendwie dann doch nochmal irgendwie sowas. Und selbst wenn wir diese philosophische Tiefe jetzt angeschnitten haben, vielleicht ist sie am Ende dann doch nicht so tief, wie wir jetzt durchblicken haben lassen, sondern es lässt sich ja trotzdem relativ schnell und einfach zusammenfassen, sag ich mal. Ne? Und es ist wirklich ein toller Film, es ist ein guter Film und man sollte ihn auch, gerade wenn man das Science-Fiction-Genre mag, definitiv mal gesehen haben. Aber es ist, glaube ich, kein Film, den ich jetzt zumindest jedes Jahr gucken würde, und weil ich denke, der ist so top.
Ne? Na, jedes Jahr nicht, aber dafür ist der, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich würde mir auch nicht 2001 Nein. jedes Jahr angucken, obwohl das würde ich den als Lieblingsfilm habe. Da muss ich Bock drauf haben, das ist einfach genau. so. Ne? Und das ist auch so ein Erfahrungs- und Erlebnisfilm und Stimmungsfilm einfach. Das
Richtig,
kann ich mir
genau.
nicht immer regelmäßig reinschmeißen und sagen, oh, jetzt gucke ich den nochmal und nochmal und nochmal. Ist einfach so. Ne?
Ja. Am Ende stelle ich ja immer die Frage, ob man ein Remake machen könnte. Das gab es aber ja schon. Jacko, ich oute mich jetzt auch mal. Ich habe ihn auch nicht gesehen, den George Clooney-Film. Der ist damals irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Ich hatte auch kein Interesse dran, den irgendwie mal zu gucken. Ding Dong, du hast ihn aber gesehen. Hast du nochmal irgendwie so ein, zwei Aspekte, die du da reinwerfen willst? Oder?
Ja, ich habe den damals, ich meine sogar im Free TV, also es muss dann auch schon irgendwie 20 Jahre her sein oder sowas, habe ich den. Der ist ja von 2002, glaube ich, ne?
Ja.
Ist schon sehr, sehr lange her. Der erzählt halt, der ist ein bisschen anders, ne? Da geht's aber auch um eine Frau, die sich umgebracht hat, und aber viele Aspekte fallen halt auch raus und er ist kürzer und er ist auch letzten Endes, der ist auch behäbig, aber nicht so behäbig wie der hier. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, wie da der Ausgang und alles ist. Also ich kann mich nicht an eine Insel erinnern, auf der sie dann irgendwann sind.
Vielleicht rauben sie ein Casino aus oder so, wenn George Clooney
mitspielt. Ja, vielleicht ist er aber der zugänglichere Film, wenn man jetzt irgendwie sagt, man möchte den gucken, aber einschrecken diese fast 3 Stunden ab. Ist er vielleicht tatsächlich etwas zugänglicher? Möglicherweise. Oder man schaut halt den, was wir jetzt erwähnt hatten, Spaceman. Das ist zwar kein Remake, aber ich finde, der geht schon arg in die Richtung, auch inszenatorisch. Hat vielleicht ähnliche Stärken, aber auch ähnliche Schwächen wie Solaris. Aber wir hatten ja so ein paar Filme, Ad Astra haben wir auch schon genannt, der ja auch philosophischeren Ansatz hat, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Oder Interstellar oder es gibt auch eine Science-Fiction-Version davon, die Sphere mit Samuel L. Jackson und Dustin Hoffman, wenn man so möchte.
Den hat man im Trashcast erst, ne?
Das ja, aber ich meine letzten Endes...
ja, da gibt es auch Manifestationen.
Es ist kein philosophischer Film, krass, in dem Sinne, aber es ist schon... Nee, das nicht, aber letzten Endes ist er natürlich so von der Prämisse, worum es da geht und was da passiert, ist da schon eine Verbindung erkennbar. Ist natürlich qualitativ, kann der nicht mithalten mit Solaris. Ja. Hm. Ich meine, deshalb habt ihr ihn ja im Trashcast gehabt.
Ja, in dem Fall sogar Kano scheiße. So.
Okay, das ist natürlich ein hartes Urteil, ne? Also wenn Carlo was kacke findet.
Ja, bei so einem Film ja, weil das ist ja normalerweise doch, ach, das ist doch immer noch solide, ne? Aber.
Ich muss sagen, es geht nicht ums Vier, aber ich mag den irgendwie. Der ist nicht richtig gut, aber so richtig schlecht finde ich ihn auch nicht. Irgendwie habe ich ein kleines Herzchen für den so.
Das sei dir gegönnt, wir schweifen aber, glaube ich.
Ja, genau, ich wollte nicht sagen. Aber hier nochmal Werbung für den Trashcast.
Ja, natürlich.
Genau, den könnt ihr auch hören, ja.
Da sitze ich übrigens da nicht in so einem Ohrenbackensessel für den Trashcast. Da sitze ich auf so einem Campingstuhl, ne? Auf dem Balkon mit dem Dosenbier.
Genau.
Im Regen.
Bier in der Hand.
Hand in der Hose, Bier in der Hand. So.
Ja, das ist ja eher der Podcast hier für Kultur und der andere ist eher fürs Pöbeln gedacht.
Für den Pöbel.
Ne? Genau.
Pöbeln für den Pöbel.
Ja, genau, was ich nur noch einwerfen kann, ich habe mir den immer gespart, Solaris, das Remake mit George Clooney, weil ich gelesen hatte, dass er deutlich oberflächlicher ist als tatsächlich die Solaris-Version, die wir jetzt besprochen haben und sich mehr auf diesen romantischen Aspekt dieser beiden Figuren konzentriert. Und das hat mich immer abgestoßen. Und er liegt auch im Metascore dann bei 67 und nicht bei 90. So, das ist, ne, es gibt halt einfach einen Unterschied. Aber vielleicht ist das tatsächlich der zugänglichere Film. Aber wenn man mal Bock hat und auf die Stimmung irgendwie mal möchte, ne, dann kann man sich auf jeden Fall die 72er-Version ansehen. Und jetzt will ich gar nicht nochmal alles wiederholen, was wir gesagt haben, sondern ich bedanke mich bei euch beiden. Das hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Und es war jetzt auf jeden Fall mal ein anderer Film als von den Filmen, die wir bisher besprochen haben. Jetzt haben wir mal ein bisschen Kultur gemacht, ist auch abgehakt. Und ich glaube, das nächste Mal machen wir wieder irgendwas Spratziges und gerade in Richtung Ding Dong wieder was mehr auch Action beinhaltet.
Also wenn wir jetzt das komplette Kontrastprogramm.
Ich dachte, jetzt kommt sowas so Richtung Ding Dong, sowas Primitiveres.
Dann müssen wir jetzt irgendwie so einen italienischen Endzeit-Film gucken, um damit so richtig.
Oh, nein. Aber ich glaube, wir finden auf jeden Fall einen Film. Genau. Vielen Dank an euch beide, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Film gesehen habt, ob ihr den Film jetzt sehen wollt. Das würde uns auch interessieren. Und wenn ihr gesehen habt, was ihr darüber denkt, ansonsten teilt uns, liked uns und verbreitet die Kunde. Und ich sage schon mal Tschüss und gebe diesmal an Ding Dong ab.
Ja, dann an euch beide. Vielen Dank für diesen wunderschönen Podcast mal wieder. An euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Thomas hat schon gesagt. Heute beschließe ich diesen Podcast nicht mit einer Tagline, sondern mit einem Zitat aus dem Colliers Magazine, das da lautet: The nightmare that threatens the world.
Okay, Jaco.
Okay, das beschreibt welchen Film?
Ja, jetzt darf jeder von euch einmal raten und dann sage ich es.
Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch. Ich glaube, ohne diesen Podcast hätte ich diesen Film noch länger vor mir hergeschoben. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht gekauft, weil ich wusste gar nicht, dass der veröffentlicht wurde. Also ne, von daher hat sich das für mich schon mal gelohnt. Ich sehe mich auf jeden Fall als Gewinner und ja, bis zum nächsten Mal. So.
Okay. Ja, dann deinen Tipp noch kannst du raushauen.
Ach so, The Nightmare That Threatened the World. Das könnte Donald Trump, der Film? Ich weiß es nicht.
Ich sag der Blob.
Du bist ja da dran. Es ist Invasion of the Body Snatchers.
Ah, okay.
Ja, welche ja. denn?
Der alte natürlich. Der alte.
Der älteste.
Also der ganz alte, nicht der aus den 70ern, sondern der aus den 50ern.
Genau,
ja. Okay.
Das Original, die dämonischen.
Genau, Deutschen. Die Dämonen.
Also so kenne ich den. Sag doch einen deutschen Titel. So.
Entschuldigung, aber die dämonischen ist so.
Alles klar, dann macht's gut und ich verabschiede uns jetzt.
folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.